Und ich freue mich und sage Hallo, Martin Aufmuth.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wie viel Dioptrien hat denn Ihre Brille?
Einmal so über 3 und einmal über 4, also jeweils minus. Also ich brauche es für die Ferne, meine Brillen. Und viele Leute brauchen sie auch zum Lesen. Und die erste Brille, die ich damals hatte, die habe ich im Kindergarten vergraben, im Sandkasten. Hat dann ganz lang keine Brille, bis zur 10. Klasse musste ich dann oft bei meinem Sitznachbarn abschreiben. Insofern weiß ich also, was es bedeutet, keine Brille zu haben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Martin Aufmuth, Erfinder der 1-Dollar-Brille.
Und er sitzt mir gegenüber und ich schaue mir die Brille an. Ziemlich schick, fancy, hat fast schon ein bisschen was von Bauhaus. Das ist aber keine 1-Dollar-Brille, oder?
Also das, was ich hier anhabe, das ist auch eine 1-Dollar-Brille. Die ist in Bolivien produziert und ich habe Gläser aus Brasilien und bin jetzt schon seit ein paar Jahren Probeträger und die funktioniert wunderbar. Das ist so ein bisschen das, sagen wir mal, das Chefmodell, so mit so einem Doppelbügel hier, 2 Drähte an der Seite, eckige Brille. Normalerweise sind sie ja meistens oval.
Und die Federn seitlich sind ja auch schick.
Genau, und die kann man auch so nach außen biegen oder verbiegen, auch verdrehen. Da passiert also nichts mit dem Rahmen, der behält seine Form. Der Trick ist eben, dass man hier das Glas ganz einfach rausklicken kann.
Man hat nicht mal einen Klick gehört, Sie haben es schon in der Hand.
Genau, ist schon passiert. Und dann haben wir eben hier einen Gläserkasten mit verschiedenen Dioptrien. Und wenn man dann die richtige Stärke gefunden hat, das richtige Brillenglas, klickt man das einfach so ein und dann ist die Brille fertig. Also ist sozusagen die schnellste Brille der Welt.
Sie haben auch noch so einen Setzkasten dabei, voller Gläser mit verschiedenen Dioptrien. Sie haben es gerade erzählt, Sie haben auf einem Auge -3, auf dem anderen -4. Jetzt denken wir Sie mal nach Burkina Faso. Da gibt es keine Brillen in den weitesten Regionen. Was wird aus Ihnen werden da?
Ja, das ist oft die Frage, was aus einem geworden wäre, wenn man keine Brille gehabt hätte. Also Burkina Faso ist ja eins der wirklich sehr armen Länder in Afrika, in Westafrika. Momentan sehr stark vom Terrorismus geplagt. Wenn wir da rauskommen auf die Dörfer, da leben die Menschen ja teilweise noch in Lehm und Strohhütten, wirklich so, wie man sich so ganz traditionell vorstellt, und wissen oft gar nicht, dass es Brillen gibt. Wir hatten damals, wo wir das Projekt gegründet haben, überlegt, wie nennen wir das denn dort? Weil es gab in der Landessprache gab es keinen Begriff für Brillen, bloß das französische Lunette, weil das so die Staatssprache ist. Wir haben es dann Good Vision inzwischen genannt, weil das klingt gut, das ist Englisch, das verstehen zwar viele nicht, aber so ist es entstanden. Und ich meine, wenn man da auf dem Land groß wird, keine Brille hat, Kinder, die fallen dann einfach aus der Schule irgendwann raus, wenn sie nicht sehen, schlechte Noten haben. Die Lehrer merken oft gar nicht, dass das Kind ein Problem hat. Und dann sitzen halt in der ersten Klasse vielleicht noch 100 Erstklässler in der Klasse und in der 8. Klasse sind es vielleicht dann noch 40. Und dann kann man überlegen, wo sind die anderen alle geblieben. Also sicherlich einige auch, die halt rausgefallen sind, weil sie keine Brille hatten.
Und ein ganzer Lebensweg, ein Lebensentwurf kann an einer 1-Dollar-Brille hängen. Kann eine gute Abzweigung nehmen in ein besseres Leben. Sie waren und sind manches Mal selber noch dort in den Dörfern, rollen auf dem Moped in Afrika, Asien, Südamerika herum. Und was rufen Sie als erstes durchs Megafon, wenn Sie da aufkreuzen?
Also die Werbung machen meistens andere, nicht ich. Ja, da wird schon Werbung gemacht, damit die Leute dann auch zum Augencamp kommen. Und ganz wichtig ist die Frage, habt ihr ein Problem mit Sehen, habt ihr ein Problem mit den Augen?
Und in der Landessprache habe ich gehört, morgen gibt's kostenlose Sehtests.
Kostenlose Sehtests und die Brillen anschließend, die werden verkauft. Also muss schon dazu sagen, bringt ein bisschen Geld mit. Wir verkaufen die Brillen ja so für 2 bis 3 ortsübliche Tageslöhne. Das sind dann in Indien vielleicht 4 Dollar umgerechnet, 4 Euro. In Bolivien ist ein bisschen mehr, weil da die Durchschnittslöhne auch ein bisschen höher sind. In Malawi haben sie oft überhaupt kein Geld, die Leute, um sich eine Brille zu kaufen.
Aber verschenkt wird's nicht. Man könnte ja sagen, bei 1 Dollar, da hast es.
Naja, also die Brille, die Herstellungskosten für die Brille, das Material ist tatsächlich weniger als 1 Dollar. Wenn unsere Produzenten die Brille dann machen, dann liegen wir vielleicht so bei 2 bis 3 Dollar, also Euro, ne, ist ungefähr gleich der Wechselkurs. Und das Teure eigentlich an der Sache ist dann das Rausfahren in die Dörfer mit dem Team. Ne, wir müssen die Teams bezahlen, das sind 4, 5 Leute. Dann haben wir ein Allradfahrzeug, teilweise müssen wir 1000 Kilometer weit rausfahren. Im Altiplano zum Beispiel in Bolivien fährt man ewig weit raus, bis man dann in die abgelegenen Dörfer kommt, wo die Leute eben überhaupt keinen Zugang zu Brillen oder zu Optikern haben. Und deswegen ist es dann am Ende für uns auch ein bisschen teurer. Ne? Wir müssen mit Spendengeldern auch drauflegen und trotzdem haben die Leute ihren Beitrag zur Brille finanziell auch geleistet.
Ich dachte mir es in der Vorbereitung, im Grunde ist es ganz schön ungerecht. Daheim bei mir in der Wohnung liegen, glaube ich, so 6, 7 Lesehilfen, heißt es bei uns. DM Rossmann von 4 bis 10 Euro, die kann man sich ja im Bündel mitnehmen. Sowas ja. gibt es im sogenannten globalen Süden kaum.
Das war damals auch, wo ich das erste Mal mit dem Problem konfrontiert wurde, dass da ungefähr 950 Millionen Menschen weltweit Brillen bräuchten und keine haben. Ein Riesenproblem weltweit und bin dann aber am gleichen Tag eben an so einem 1-Euro-Laden vorbeigekommen und habe dann so Brillen da liegen sehen und gedacht, ja komisch, ne, bei uns im reichen Deutschland, da gibt es das von Euro, Wegwerfartikel und in Afrika, Asien oder so, da soll das anscheinend teuer sein, manchmal 50 Dollar, manchmal für Leute überhaupt unerreichbar. Es ist tatsächlich auch so, also schon die Fahrt in die Stadt ist ja für viele Menschen im ländlichen Afrika, Indien und so weiter, ist das eigentlich zu teuer. Und sie wissen ja oft gar nicht, dass ihnen eine Brille überhaupt helfen würde.
Jetzt gibt es Ihren Verein, 1 Dollar Brille, der ja auch prämiert wurde von uns als erstes gutes Beispiel vor 9 Jahren. Den gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und bevor wir jetzt so viel auch über das Geld reden oder über Herstellungskosten, unbezahlbar ist, glaube ich, der Dank von den Leuten. Ich habe ein paar Sachen mir angelesen, Fotos angeschaut. Geschichten, zum Beispiel von diesem 80-jährigen Bauern Simon in Malawi. Sie haben unzählige Begegnungen gehabt, aber bei dem nicken Sie gerade.
Ja, das ist schon eine Zeit lang her. In Malawi war das ein Landwirt, der kam zu uns, 80 Jahre, haben uns ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat nichts mehr gesehen und hat halt gesagt, bei der Feldarbeit hat er Probleme dann zu säen und so, weil er es einfach nicht mehr sieht. Dann haben wir ihn ausgetestet, haben ihm die Brille gegeben, dann haben sich die Augen, gingen dann so auf und hat gemeint, ah, er sieht ja die Vögel in den Bäumen, die hat er 80 Jahre lang nur gehört, jetzt sieht er die plötzlich und die Brille, die muss er unbedingt haben und dann hat er aber kein Geld gehabt. Na, dann hat er ein Enkelkind, einen Jungen hat er dann ins Dorf rüber geschickt, Geld holen. Und dann kam der tatsächlich 2 Stunden später mit so einer ganzen Handvoll Geld, haben sie halt zusammengelegt im Dorf und dann hat er seine Brille mitgenommen. Und
geht's da auch drum, dass die ihren Wert hat? Sonst könnten wir in einem Anfall von Großmut, wobei groß muss er nicht sein bei 1 Dollar, einfach sagen, komm Simon, da hast du.
Ja, sagen wir mal, wenn der Simon, und wir haben den am nächsten Tag dann besucht und da hat er seine Brille nicht aufgehabt, dann dachte man, oh weh, was ist mit der Brille passiert? Dann hat er es schon irgendwie verloren oder so. Dann hat er gesagt, nee, die Brille, die hat er an einem sicheren Ort verwahrt. Und dann hat er sie aus seiner Hütte rausgekramt, kam wieder ganz stolz mit der Brille, weil die Brille, die zieht er nur zur Feldarbeit an, weil da geht's für ihn ums Überleben. Und für den Simon, ob der die jetzt gekauft hat oder geschenkt bekommen hat, das wäre egal, der würde die Brille hüten wie ein Goldschatz. Aber das Problem ist, wenn man was verschenkt, dann nehmen es halt alle möglichen Leute mit, die vielleicht auch gar keine Brille brauchen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wenn ich von 800.000 Menschen spreche, haben die wirklich Brillen gebraucht oder nicht. Und wenn wir es verkaufen, dann wissen wir, das ist wie bei der Schutzgebühr fürs Telefonbuch damals. Wenn ich das mitnehme, dann habe ich es auch wirklich gebraucht.
Es ist auf jeden Fall ein unendlicher Schatz für manche. Oder die Näherin Susanna, das kann sich jeder selber vorstellen in Brasilien. Was passiert, wenn eine Näherin in einem Dorf nicht mehr einfädeln kann?
Ja, die Susanna hat man in einem Dorf am Amazonas im Regenwald getroffen. Die kam zu uns mit zu Fuß, dann mit dem Boot, dann nochmal mit dem Bus. Also wirklich eine Tagesreise weit. Und dann hat gesagt, sie konnte seit 10 Jahren schon nicht mehr nähen, weil sie es nicht mehr gesehen hat. Und die hat über 50 Kinder, Enkelkinder, Urenkel zusammengezählt und konnte für die alle nicht mehr nähen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Einnahmeausfall, auch für die ganze Familie, selbst wenn die nicht Geld verdient, aber halt für die ganze Familie so eine wichtige Arbeit wie Nähen macht. Und dann war die so glücklich über die Brille, dass sie uns sogar dann zum Essen eingeladen hat. Am nächsten Tag sind wir wirklich rausgefahren dann mit dem Boot und hat uns nochmal ganz, ganz fest gedankt, dass wir ihr ermöglichen, dass sie jetzt wieder an ihrer Nähmaschine nähen kann.
Mit einer 1-Dollar-Brille. Und wo wir gerade bei den Frauen sind, sie haben ja lang gehadert mit Blick in die Welt und die Ungerechtigkeit und immer wieder daheim in Erlangen gesagt, Mensch, man müsste was tun. Was sagte daraufhin ihre Frau?
Ja, meine Frau hat dann gesagt, dann tu doch was. Das war damals im Dorf, wo ich herkomme, auf der Brücke, das weiß ich noch. Und damals dachte ich, naja gut, dann muss ich wohl was tun.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Martin Aufmuth, Pionier des guten Beispiels.
Ja, er war unser erster Gewinner 2016 und bald krönen wir den 10. oder die 10. Gruppe, das Projekt, Startup, was auch immer, Ideen und Taten für eine bessere Gesellschaft. Und auch wenn ich mir jetzt vielleicht eine etwas ernüchternde Antwort einfange, Sie hätten auch ohne uns, ohne unseren Preis, erfolgreich weitergemacht?
Na, das weiß man natürlich nicht. Aber es war für mich eine große Ehre, dass ich den Preis bekommen habe. Und wir sind ja wirklich auch von Spenden abhängig. Da haben schon ganz viele Menschen, gerade eben auch hier aus der Gegend, uns daraufhin unterstützt. Und darüber sind wir sehr froh. Und da danke ich auch allen, die uns unterstützen und jetzt gerade zuhören.
Und es gibt ja auch eine Vorgeschichte. Wir sind ja auf Sie gekommen und nicht Sie auf uns. Jahre zuvor, Sommer 2012, Gründung des Vereins Ein-Dollar-Brille. Auslöser war wohl ein Buch.
Ich hatte damals in dem Buch Out of Poverty, also so aus der Armut heraus übersetzt von Paul Pollack, gelesen, dass eins der großen Probleme in der Entwicklungszusammenarbeit so Brillen sind, die sich Leute leisten können, die von Dollar oder weniger am Tag leben müssen. Und dachte damals, naja, schade, dass es das nicht gibt, wie man halt so was mal so schnell liest und müsste sich halt die WHO oder UN oder wer auch immer für so globale Probleme zuständig ist, lösen. Hab dann weitergelesen, auch nicht mehr wirklich drüber nachgedacht. Und dann war eben das Erlebnis da im 1-Euro-Laden, wo ich am gleichen Tag dann, wo ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren bin, dann Brillen gesehen habe für 1 Euro. Und da dachte ich, ja, irgendwie komisch. Ne? Bei uns gibt es das, in anderen Ländern gibt es das wohl dann nicht. Und von da an habe ich dann angefangen, mehr drüber zu lesen, auch zu recherchieren im Internet und herausgefunden, dass tatsächlich, damals waren es mehrere 100 Millionen, heute sagt man ungefähr 950 Millionen Menschen weltweit Brillen bräuchten und keine haben.
Da wird aber mancher vielleicht auch sagen, warum kommt man denn in den Regionen, die es so trifft, nicht auf diese 1-Dollar-Nummer selber?
Dass die Länder selber drauf kommen, meinen Sie? Ich meine, in den Ländern, wo wir aktiv sind, in Afrika, Lateinamerika, Asien, da haben die Regierungen natürlich sehr viele Probleme. Und da gibt es oft dann gerade vielleicht akut eine Hungersnot und gibt oder eine Epidemie oder so, dann, dass die einfach, die verwalten den Mangel, kann man sagen, auch im Gesundheitssystem. Ich habe neulich von der Regierung gehört, die haben pro Jahr ganze 50.000 Euro für den Augenbereich, fürs ganze Land zur Verfügung. Und da kann man natürlich keine großen Sprünge machen. Und
dabei wäre es ja ein unendlicher Gewinn, weil sie rechnen es ja auch hoch, wenn jemand wieder scharf sieht, teilnehmen kann, in die Schule gehen kann, arbeiten kann. Im Ganzen, das sind ja aber Milliarden, die dann daraus entspringen.
Ja, da gab es mal eine Studie, die ist jetzt schon älter, inzwischen dürfte es noch höher sein, aber damals hieß es, 270 Milliarden Dollar gehen den Leuten, die keine Brillen haben, jedes Jahr verloren, dadurch, dass sie eben nicht lernen können, nicht arbeiten oder beides in Folge. Und das ist ja, was mich auch damals so fasziniert hat, warum ich dann auch gedacht habe, das mache ich, dass wir hier eine Brille haben, die kostet wenige Euro, auch um dann die Leute wirklich zu versorgen. Und dann können Menschen halt ein Jahr lang wieder arbeiten oder mehrere Jahre arbeiten, können in der Schule was lernen, kriegen vielleicht einen Abschluss, den sie sonst nicht hätten. Also wirtschaftlich betrachtet, man hat einen sehr, sehr hohen Hebel. Mit wenig Geld kann man sehr viel bewirken.
Raus aus der Armut. Bedingung ist, nachdem sie auch rausgehen aus den Metropolen, weit weg aufs Land, in die kleinen Dörfer, gefertigt werden soll dort ohne Strom, keine Schräubchen, die dann verloren gehen und die man nicht mehr beschaffen kann. Und das Ganze muss relativ zackig gehen. 3 Wochen Training vor Ort, danach 5 Wochen weiter üben. Jetzt schaue ich mir ihre Brille an, die wirklich schick ist. Wirklich so Bauhaus. Ganz klare, strenge Form. Was ist denn das Schwierige am Einfachen, die so hinzubiegen, dass dann die Gläser einpassen?
Naja, also wenn wir uns die Biegemaschine nochmal anschauen, ne, das ist eine einfache Maschine, die passt in so eine Box, 30 x 30 Zentimeter, geht ohne Strom und da kann man wirklich Leute ganz schnell einlernen, dass die diese Brillen herstellen können.
Von Ihnen ist entwickelt?
Die habe ich entwickelt, genau. Wir haben jetzt inzwischen die 13. Generation Biegemaschine, also das hat auch so eine gewisse Entwicklung dann durchgemacht. Ne? Und da kann man den Draht eben so Stück für Stück biegen. Es braucht aber trotzdem ungefähr 300 Arbeitsschritte pro Brille, um also so eine Brille fertigzustellen. Und da können auch ein ganzer Schwung Fehler gemacht werden. Und wir machen das inzwischen so, wenn wir jetzt zum Beispiel in Burkina Faso, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, haben wir einen kleinen Workshop. Da sind verschiedene gehbehinderte Menschen zum Beispiel auch. Und ein Blinder tatsächlich kann auch Brillen herstellen auf der neuesten Biegemaschine. Und wenn die dann die Brillen fertig haben, machen sie Fotos von ein paar Mustern, schicken die nach Deutschland. Und dann haben wir hier ein Team von ehrenamtlichen Optikern, die dann prüfen, ob die Brillen die geforderte Qualität haben. Und wenn das ein Ja ergibt, dann dürfen die Brillen in das Lager und dann auch an die Leute ausgegeben werden. Und wenn da noch Fehler drin sind, dann müssen es halt das ganze Lager nochmal überholen und dann nochmal die Fehler auskorrigieren.
Also es sind ja vor allem zwei Komponenten, der Federstahl, das ist dieser dünne Draht und sehr haltbar, aber auch sperrig anscheinend, schwer zu biegen, aber wenn er mal gebogen ist, dann für immer. Und Brillengläser aus kratzfestem, unzerbrechlichem Kunststoff aus China. Wenn ich jetzt sehe, hier in der Schachtel im Angebot, das geht von minus 10 Dioptrien bis plus 8. Das waren doch früher mal Bullaugen. Die sind gar nicht so dick, scheint mir.
Ja, die sind deswegen nicht so dick, weil die Gläser auch, die sind relativ klein. Ne? Wenn man jetzt größere Gläser hätte, größere Form, dann sind natürlich die Gläser auch entsprechend dicker. Aber wenn wir jetzt da mal kurz reinschauen,
also die Box auf.
Die plus 6 Dioptrien, die sind dann schon ziemlich dick, wenn wir uns das hier auch anschauen. Ne?
Aber nicht schwer. Das war ja früher, dass man eine Kerbe auf der Nase hatte, regelrecht.
Genau, nicht schwer. Also wir können sogar auf Nasenpads verzichten, weil die Brillen halt sehr leicht sind. Und der Federstahl zum Beispiel für die Brille, der wiegt ganze 3-4 Gramm, ne, pro Brille. Dann sind noch die beiden Gläser und der Schrumpfschlauch. Also die Brille wiegt trotzdem wenige Gramm am Ende und ist aber unheimlich robust. Wir hatten ja in Burkina Faso auch mal den Test gemacht, mit dem Jeep drüber fahren, ne, auf der Schotterpiste, weil wir wissen wollten einfach, was hält das Ding aus. Und dann ist die schon ein bisschen verbogen gewesen. Die Gläser sind rausgefallen, aber dann hat unser Produktionsleiter 3 Minuten rumgebogen. Und dann war die Brille wieder in Ordnung und hat die Gläser wieder eingesetzt oder man kann auch neue Gläser einsetzen. Also das
einmal
Wichtigste,
hat auch eine unfreiwillig eine Kuh mitgetestet.
Ja, ich habe das schon so entwickelt, dass im Zweifelsfall auch mal die Kuh drauf treten kann.
Oder beißen. Na,
oder ein Fahrrad drüber fahren kann oder so.
Na, ja, weil das ist schon ein Punkt, dass die nicht bei irgendwelchen Macken dann Tagesmärsche wieder zurücklegen müssen, um das Ding repariert zu kriegen.
Ja. Also für mich damals, wo ich es entwickelt habe, da war schon eine wichtige Anforderung, dass die Brille günstig ist, aber eben auch sehr stabil und dabei auch noch hübsch ausschaut, dass sich die Leute eben auch trauen, die Brille anzuziehen, wenn sie vielleicht die Ersten sind im Dorf überhaupt, die überhaupt eine Brille haben. Dann ist schon die Gefahr hoch, dass die anderen erstmal komisch schauen und fragen, was hast denn du da Komisches auf der Nase?
Ja, ich habe bei den Fotos auch gesehen, dass die Mädchen sich mehrheitlich für die mit den bunten Glasperlen entschieden haben an der Seite.
Ja, richtig. Ne? Das ist das Schöne. Man kann verschiedene Farben auch wählen. Glasperlen gibt es, bunte Schrumpfschläuche. Also da ist dann wirklich für alle was dabei. Die Frauen, Mädchen, die haben es oft gern bunt. Aber zum Beispiel in Bolivien, die Männer, die haben einheitlich schwarz. Also da ist schwarz die Innenfarbe. Das ist auch kulturell wirklich unterschiedlich.
Und immer 2-3 Tageslöhne, was einem natürlich auch das Herz krampft. Da reden wir dann zum Teil zwischen Malawi und Bolivien. Von $5 bis $7. 2-3 Tageslöhne auf dem Land.
Richtig, genau. Und teilweise ist es ja so, jetzt wenn wir gerade Malawi hören, die Zeit vor der Ernte ist in Malawi meistens so, geht irgendwann der Mais aus, das ist das Grundnahrungsmittel. Dann wird halt so ungefähr 2 Monate vorher bloß noch einmal am Tag gegessen. Dann wird gar nichts mehr gegessen. Also es ist einfach nichts mehr zu Hause. Dann sammeln die Leute halt dann Wurzeln oder fangen teilweise wirklich Mäuse, um zu überleben. Das ist so in normalen Jahren, ne? Und in schweren Jahren, wo dann wirklich auch die Hungersnöte sind, da geht das Essen halt auch schon früher aus. Und da ist es wirklich so, wenn Menschen dann eben eh schon fast am Verhungern sind, dann noch so eine kleine oder auch teilweise eine schwere Behinderung haben durch eine Fehlsichtigkeit, na, dann reicht es halt dann auch manchmal nicht mehr zum Überleben. Also ich gehe durchaus davon aus, dass viele Menschen durch unsere Brillen überlebt haben.
Ja, es ist die klassische Hilfe zur Selbsthilfe und sie werden als Wanderer zwischen den Welten wahrscheinlich ganz schön nachdenklich manchmal auf der Rückreise sein, ne?
Ja, das Interessante ist, wenn ich in den Ländern ankomme, da fühlt man sich oft gleich so gut aufgehoben, die Menschen sind freundlich, es ist irgendwie alles so warmherzig und ich hatte gerade in den ersten Jahren, wenn ich dann zurückgekommen bin, habe ich oft länger gebraucht, so 2 Wochen ungefähr, bis ich mich dann in Deutschland wieder akklimatisiert hatte, wo alles so ordentlich und steril ist und alles so gut aufgeräumt und so. Sagen wir so, die Welt auch jetzt in den Ländern, wo wir unterwegs sind, das ist ja nicht immer alles trübsinnig, sondern da ist unheimlich viel Lachen und die Kinder rennen rum draußen und
viel
haben ihr Freude. Handy haben sie ja in der Regel keins, ne? Das Problem ist halt bloß, wenn die Menschen dann eben eine Behinderung, eine Krankheit haben, dann gibt's halt oft keine Hilfe.
Aber den Martin Aufmuth unter Umständen, der in der Lage ist, eine 1-Dollar-Brille herzustellen oder zukommen zu lassen. Wir hören Musik aus ihrer alten Heimat aus dem Allgäu. Rainer von Vielen, so der Künstlername. Singt, alles ist verbunden.
Musik. halb meine Wunden. Wenn wir hier unten von oben betrachtet eins sind, dann ist dies mein Denken deins. Es steht euch auf die Stirn geschrieben. Ihr wollt euch lieben, doch euer Brett vorm Kopf verdeckt die Schrift, sodass mein Blick auf lauter Holzköpfe trifft. Doch Holzkopfkampf hin oder her, es ist nur fair, wenn du mir zeigst, was hinter deinen Brettern steckt und so ein Teil von mir sich selbst in dir entdeckt. Denn alles ist verbunden und dieser Bund heilt meine Wunden. Wenn wir hier unten von oben betrachtet eins sind, dann ist dies mein Denken deins.
Bayern 2, 1:1 der Talk. Und bei mir ist heute der erste Preisträger des guten Beispiels von 2016, Martin Aufmuth, Schöpfer der 1-Dollar-Brille. Geboren ist er im April 1974 in Immenstadt und aufgewachsen dann in dem Dorf, 10 Kilometer außerhalb. An so einem Februartag waren sie wahrscheinlich auf Skiern unterwegs, ne?
Ja, richtig, genau. Das kam schon öfter vor. Ne? Thalkirchdorf heißt das Dorf und das ist wirklich am Rande der Berge. Und bei guten Schneeverhältnissen konnte man dann wirklich auch bis vor die Haustür fahren.
Hatte ein bisschen was von Bullabü. Die Mutter Grundschullehrerin, der Vater Unidozent. Soziologie, Psychologie. Aber wo ist denn da eine Uni in Immenstadt?
Na, da gibt es dann in Kempten gibt's die Fachhochschule. Und da ist mein Vater dann regelmäßig eben hingefahren und hat dort zum Beispiel Führungspsychologie, solche Sachen unterrichtet. War aber auch an der Krebsklinik, hat dort krebskranke Menschen psychologisch betreut. Und unsere Mutter, die war Grundschullehrerin im Dorf, hatte teilweise dann schon die Kinder der dann Schulkinder, teilweise glaube ich sogar die Großeltern der Schulkinder auch selber im Unterricht nach über 40 Jahren.
Und Sie und Ihre Schwester waren auch bei der Mama im Unterricht?
Wir waren beide bei unserer Mutter auch mal für 2 Jahre. Das war damals kombinierte Klasse, dritte, vierte, erste, zweite, dritte, vierte.
Ich dachte, das darf und oder soll nicht sein.
Das sollte nicht sein, aber die Alternative wäre gewesen, dass wir dann als Grundschüler hätten schon mit dem Bus fahren müssen. Natürlich war das manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Sage ich dann Mami oder sage ich Frau Aufmuth? Beides kommt bei den Mitschülern lustig an. Na, natürlich kommt man dann auch nicht so oft dran, ne? Weil unsere Mutter hat dann natürlich versucht zu vermeiden, dass die anderen sagen, ne, der wird ja bevorzugt.
Und bei Noten wahrscheinlich auch schwierig. Ja?
Immer schwierig gewesen, genau.
Aber der Martin hat den Übertritt geschafft.
Ja, genau. Also Schule war für mich damals so ziemlich das Schlimmste, was es gab. Also ich war viel lieber draußen unterwegs oder habe Sachen erfunden, wollte damals auch gerne Erfinder werden. Was ich nie werden möchte, das war für mich damals klar als Lehrer, weil da hätte ich ja wieder in die Schule müssen.
Die ja. Mama Lehrerin, der Papa Unidozent und das Letzte, wo der Bub sein möchte, ist die Schule.
Genau, aber das lag jetzt weniger daran, dass meine Eltern unzufrieden gewesen wären mit dem, was sie tun. Das war eigentlich eher so, dass ich halt ungern in der Schule war, weil ich ganz so meine eigenen Sachen auch gemacht habe und da war Schule eher lästig und ich bin dann auf
Sie wären lieber Daniel Düsentrieb geworden.
Ja, ich bin dann auf die Mittelschule, also Hauptschule hieß das damals, 2 Jahre, 5., 6. war dann auf der Realschule. Und da so Richtung 9., 10. da hat es mir dann angefangen, auch ein bisschen mehr Spaß zu machen. Da sind ja auch die Noten langsam besser geworden. Dann bin ich an die Voss-Fachoberschule, habe dann eine Ausbildung gemacht als Radio-Fernsehtechniker. Das gibt es gar nicht mehr heutzutage.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt keine Zukunftsnummer mehr.
Nein, und ich habe dann auch nach der Ausbildung, das war für mich klar, auch aufgehört. Dann kommt Zivildienst natürlich und dann habe ich noch ein Jahr Berufsoberschule gemacht fürs allgemeine Abitur. Also ich habe 3 Abiture, ohne jemals am Gymnasium gewesen zu sein. Ne? Das Fachhochschulreife.
Wozu eigentlich das dritte auch noch?
Das dritte, das war dann eben noch die allgemeine Hochschulreife, die man dann eben braucht, weil ich dann eben doch gedacht habe, Lehrer ist eigentlich nicht so schlecht. Ne? Man hat mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun, bleibt geistig auch fit und hat auch einfach immer sehr viel Abwechslung. Und Ferien ist natürlich auch eine tolle Sache. Ne? Und habe mich dann eben entschlossen, Lehrer zu werden. Da war bloß noch die Überlegung, es wird jetzt Englisch, Wirtschaft oder Mathe, Physik. Habe mich dann kurz vorher dann für Mathe, Physik entschieden und das auch nie bereut.
Aber dieser Sinn für Gerechtigkeit oder ein sozialer Blick ins Leben, der muss ja irgendwo mal gekeimt haben. Und für Sie war anscheinend auch klar, Zivildienst im Krankenhaus. Was bleibt aus der Zeit und wo kommt denn der Antrieb her, sich um andere zu kümmern?
Ich habe bei meinen Eltern immer gesehen, dass die sich auch um andere gekümmert haben, ohne dass die das teilweise überhaupt mitgekriegt haben. Da gab es mal einen geschenkten Gehwagen zum Beispiel für die Nachbarin, der stand halt dann plötzlich vor der Tür oder so Sachen. Ne? Und auch bei meiner Großmutter, mit der ich als Kind auch oft war, die hat fürs Rote Kreuz gesammelt und war damals wirklich auch stadtbekannt in Innenstadt. als jemand, der sich um andere kümmert und sich einsetzt. Und ich glaube, da habe ich schon einiges mitgenommen. Und ich hatte auch als Kind oft so das Gefühl, man müsste doch eigentlich was tun. Ne? Ich habe immer gehört, da ist Hunger in der Welt und da gibt es Umweltverschmutzung und alles. Und als Kind steht man dann oft so hilflos da, weil man nicht weiß, was kann ich denn da eigentlich selber tun.
Und dann haben Sie gedacht, es könnte ein Weg sein, Mathe, Physik studieren an der Uni Erlangen und dann nochmal Teenager unterrichten, den Lust machen auf die Schule oder auf was?
Ja, ich habe dann eben studiert in Erlangen, damals ein bisschen weiter weg, aber das war eine kleinere Stadt, nicht so groß wie München. Das hat mir jetzt, wo ich vom Dorf kam, habe ich mich da ein bisschen wohler gefühlt und war dann auch 12 Jahre lang Lehrer, auch in Erlangen. Und habe da schon versucht, auch bei den Kindern und Jugendlichen so ein bisschen Sinn zum Beispiel für Umweltschutz oder auch für eine Entwicklungshilfe, denen da mitzugeben. Also ich habe mal einen Schüler getroffen, der hat gemeint, und ich studiere jetzt regenerative Energien, das mache ich nur wegen Ihnen, Herr Aufmuth. Das hat mich natürlich geehrt. Wir hatten damals auch mit einer Klasse einen Klimaschutzwettbewerb angefangen. Und
war das die CO2-Maus?
Ja, richtig, die CO2-Maus. Das war auch so aus dem Gedanken raus. Ich habe dann oft mit den Klassen Klimaschutz im Unterricht auch besprochen und dann auch haben wir halt überlegt, was wir zu Hause tun könnten. Und nach 2 Wochen habe ich dann mal gefragt, ja, wer hat denn jetzt zu Hause alles was gemacht? Und das war halt niemand, also nicht einer aus 3 Klassen. Das hat mich damals so frustriert, dass ich überlegt habe, wie könnte man das denn ändern? Wie kann man denn den Klimaschutz auch tatsächlich bis zu Hause bringen? Habe dann eine Internetseite programmiert. Da konnte man als eine eigene CO2-Maus sich schalten sozusagen, dadurch, dass man so einen CO2-Check gemacht hat zu Hause, einen Heizungsverbrauch, Stromverbrauch und so weiter. Und dann konnte man die CO2-Maus dann mit CO2-Kilos füttern und dann in Wettbewerb treten mit Mitschülerinnen, Mitschülern und mit anderen Klassen in Deutschland.
Es gewinnt aber die schlankste Maus, oder?
Nein, in dem Fall hat dann die dickste Maus gewonnen, die am meisten CO2-Kilos auch bekommen hatte.
Ach, die am meisten abgeknapst, zur Seite gebracht, gespart hat.
Genau, gespart hatte.
Okay.
Und das war ganz erfolgreich. Da hatten dann am Ende ungefähr 40.000 Kinder mitgemacht und ungefähr 100.000 Menschen in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg war auch mal dabei, wirklich ganz massiv Klimaschutzmaßnahmen zu Hause durchgeführt. Also alte Kühlschränke rausgeschmissen, zu grünem Strom gewechselt, Glühbirnen ausgetauscht, weniger Fleisch gegessen und so weiter. Also da ist richtig was passiert in den Haushalten.
Schön. Und jetzt feiert der Donald wieder Öl und Gas und Kohle.
Ja, man muss immer schauen, was kann man selber tun. Und bei den anderen Sachen muss man es halt dann einfach so hinnehmen manchmal, ja.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Martin Aufmuth. Good Vision in 11 Ländern der Welt.
Gute Sicht in die Welt, aufs Leben, dank 1-Dollar-Brillen, die er erfunden hat, kann man sagen, die er in die Welt gebracht hat. Mittlerweile 800.000 Menschen laufen damit herum. Bald vielleicht 1 Million?
Dieses Jahr müssten wir 1 Million schaffen. Da arbeiten wir stark drauf hin. So Länder wie Indien zum Beispiel, die schaffen allein im Monat inzwischen 6.000 Brillen. Das war der letzte Rekord im November. Südamerika ist auch unheimlich stark, Afrika. Also das werden wir schaffen dieses Jahr.
Das glaube ich. 1 Dollar Brillen für diese 11 Länder, die liegen in Südamerika, Afrika, Asien. Und ein Riesenprojekt, man findet es auf ihrer Startseite, Sao Paulo, 12 Millionen Einwohner. Sie sind gerade an Sehtests dort für wie viele Schüler?
Ja, das ist das momentan größte Projekt, vermutlich sogar weltweit für Kinder und Jugendlichen. Das sind ungefähr 400.000 Kinder und Jugendliche, die wir ansprechen, in allen staatlichen Schulen von Sao Paulo. Davon werden wir über 300.000 Kinder wirklich komplette Sehtests geben, auch auf Krankheiten werden die dort in Brasilien getestet. Und die Kinder, die eine Brille brauchen, kriegen eine Brille. Und diejenigen, die eine Operation brauchen, die werden dann auch gleich in die nächste Klinik gebracht für eine Operation.
Das habe ich mir auch gemerkt in der Vorbereitung. Es gibt diese 900 Millionen, die eine Brille bräuchten, aber keinen Zugang haben oder sich es nicht leisten können. Und 60 Millionen bräuchten eine graue Star-OP, die bei uns ja nahezu schon ambulant jetzt läuft, die also fast nichts mehr sehen. Und das ist für die ein Lebensthema. Die kommen da einfach nicht ran.
Ja, also wir haben am Anfang, ist uns in Indien besonders aufgefallen, da hat man dann irgendwann über 7.000 Menschen in unserer Datenbank, die alle uns mit grauem Star aufgefallen sind und eben eine Operation gebraucht hätten. Und dann haben wir immer gesagt, ihr müsst ins Hospital, also ins Krankenhaus gehen, damit ihr operiert werdet. Und dann habe ich mal gefragt, ne, habt ihr mal nachtelefoniert, ob die jetzt wirklich auch ins Krankenhaus gegangen sind? Und wir haben herausgefunden, da ist eigentlich fast keiner ins Krankenhaus, weil in Indien entweder ist es schon zu teuer, die Fahrt dorthin, dann die OP kostet Geld in der Regel. Dann haben die Leute einfach Angst, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie denken, da könnten auch blöde Dinge passieren, ne, dass ja kränker rauskommen teilweise, als sie reingegangen sind, gibt's auch manchmal. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich selber Fahrten zu organisieren. Also wenn wir da gesehen haben, da haben wir jetzt 10, 15 Leute, die eine Katarakt, also graue Star-Operation brauchen, dann sammeln wir die im Bus zusammen, bringen die ins Krankenhaus, haben dann auch Krankenhäuser, wo man sich wirklich auch auf die Qualität verlassen kann, ganz wichtig.
Da ist aber auch nichts mehr mit $1.
Und das ist nicht mehr $1, da rechnen wir ungefähr $40 bis $50, alles in allem, also die Organisation, die Fahrt, dann haben wir jemanden wirklich, der Vollzeit dafür verantwortlich ist, das alles zu organisieren. Dann bringen wir die Leute hinterher wieder nach Hause, dann kriegen die auch ganz wichtig noch eine Lesebrille. Das wird oftmals vergessen auch, haben wir festgestellt, dass die Leute zwar operiert sind, dann sehen sie auf die Ferne wieder, aber sie können halt nicht mehr lesen. Und dann hat man mal so eine junge Frau besucht und einfach, weil wir wissen wollten, wie geht's der, und dann hat sie gesagt, ja, sie sieht ja wieder super und sie ist so dankbar, dass wir ihr geholfen haben. Bloß schade leider, dass sie halt nie mehr lesen können wird. Und dann ist uns das erst so richtig aufgefallen, dass die einfach nicht wusste, dass sie nur eine Lesebrille braucht. Und an was für Kleinigkeiten das oft scheitert.
Und mit wie geringen Mitteln das zu beheben ist. Ich habe nur gestutzt, weil nochmal zu Brasilien, das ist ja, ja, man sagt gemeinhin Schwellenland, aber da ist auch Reichtum, da ist auch Wirtschaftskraft, da sind Rohstoffe. Sie sind dran am Aufbau einer Augenklinik in Maringa. Ich habe nachgeschaut, 500.000 Einwohner. Da muss es doch eine Augenklinik schon geben, eine staatliche.
Brasilien ist wirklich so ein Land, da lebt der Reich und Arm praktisch Tür an Tür. Das sind hier die Wolkenkratzer, die Hochhäuser und nebendran ist die Favela, also das Armenviertel. Und wir sind auch ja oft gerade in diesen Armenvierteln. Und das Interessante ist, dass die Mittelschicht, die Reicheren, die kriegen oft überhaupt nicht mit, was dann Problem neben ihrer Haustür ist, dass die Leute einfach keinen Zugang zur Augenversorgung haben. Es gibt dort zwar eine staatliche Gesundheitsversorgung und man kriegt eigentlich auch eine OP gezahlt oder eine Brille. Das Problem ist aber, man steht ungefähr 2 bis 6 Jahre in der Warteschlange, bis man das erste Mal einen Sehtest kriegt.
Das heißt, bis 6 Jahre?
Das heißt, für eine normale Brille, ne, weil die nur vom Augenarzt in Brasilien verschrieben werden darf, wartet man teilweise 2, 3, 4, 5, 6 Jahre, bis man die kriegt. Und viele Leute in Brasilien sind blind, weil sie zu lange in der Warteschlange waren, weil sie halt dann zum Beispiel eine akute Netzhautablösung hatten, wo man sofort operiert gehört, aber wenn man dann 3 Jahre lang wartet, ist das natürlich zu spät.
Ja, wovon man sich gar keine Vorstellung macht hier, wie mühsam und gefährdet das ganze Arbeiten dort ist. In Burkina Faso ist wohl das Überlandfahren erstmal ausgesetzt oder in den Dörfern vorbeischauen wegen Terrorgefahr. Sie versuchen es mit einer Ferndiagnose, aber wie soll das laufen?
Ja, in Burkina Faso hat man angefangen damals, da war die ganze Karte im Auswärtigen Amt noch grün, manchmal gelb, so von der Sicherheitslage. Inzwischen ist fast alles rot, bis auf kleine Bereiche, die noch orange sind, also nur noch unsicher, anstatt sehr, sehr unsicher.
Also Ihre Leute würden Gefahr laufen, gekidnappt, überfallen zu werden.
Da ist Terrorismus sehr stark auf dem Land draußen. Die Regierung wird dem auch nicht Herr. Die haben ungefähr 2 Millionen Binnenflüchtlinge auch inzwischen im Land. Und unter den Bedingungen eben ein System für Augenversorgung aufzubauen, ist schon eine Herausforderung. Und wir haben da aber einen ganz tollen Landesdirektor, der Thierry, der sehr intensiv auch mit der Regierung zusammenarbeitet und halt schaut, wie erreichen wir jetzt auch Leute, die wir nicht unmittelbar mit unseren eigenen Mitarbeitenden erreichen können. Wir haben da ungefähr 70 Leute, die halt jetzt mehr in den Großstädten und an den Rändern der Großstädte arbeiten momentan. Aber die Idee wäre eben, dass man über Telerefraktion, also einfach Übertragung mit Handy. Handy funktioniert auch in den afrikanischen Ländern meistens ganz gut. Ein Bild überträgt, dass man mit den Mitarbeitenden vor Ort, die wir ausbilden könnten.
Auch also da hat jemand im Dorf ein Smartphone.
Genau. Ne? Und dass man praktisch den Prozess des Sehtests mit Telerefraktion, also über Ferndiagnose, unterstützt, sodass auch einfache Leute auf dem Land dann Sehtests durchführen können mit unserer Hilfe und dadurch eben Menschen versorgen in Regionen, wo wir überhaupt nicht hinkommen.
Ja, Sie haben so ein Sehtestblatt dabei. Das läuft natürlich jetzt nicht über Buchstaben, weil Sie auch in Dörfern sind, wo ein Haufen Analphabeten leben. Das ist dann quasi so ein E. Man könnte es auch als Rechen bezeichnen. Und dann geht es darum, ist er nach oben offen, zur Seite, nach unten, wo sind die Zinken? Und der, die schaut dann im Dorf auf das Smartphone, das zur Verfügung gestellt ist, in einem Abstand und gibt dann Auskunft.
Also normalerweise, ne, das sind diese E-Haken oder auch Snellenhaken, wie Sie sagen, einfach schwarze E's auf weißem Grund. Und das ist ganz einfach. Ne? Die hängen wir normalerweise in 4 Meter Distanz auf und dann zeigen halt die Leute Reihe für Reihe, welches E können sie noch sehen und wo hört es dann auf. Und dementsprechend können wir dann das richtige Brillenglas geben.
Wir zwei sehen uns gestochen scharf, dank unserer Brillen, Lesehilfen. Und ich dachte mir nur, mein Gott, das ist traurig schön, diese Geschichte aus Nicaragua. Eine Maria bekam zu ihrem 99. Geburtstag von Ihnen ihre erste Brille.
Ja, das ist schon eine Zeit lang her, aber die war unheimlich gerührt, wo sie die Brille gekriegt hat und hat gemeint, ja, das ist ja so schön, jetzt sieht sie wieder die Menschen draußen auf der Straße, die saß in ihrem Lehnstuhl, saß immer in der Wohnung an der Straße und hat halt nicht mehr gesehen, wer da draußen vorbeiläuft.
Und das schon viele Jahre.
Viele Jahre, ja. Und die war so glücklich, dass sie jetzt wieder die Leute sieht, dass sie die Gesichter erkennt von denen, die da draußen vorbeikommen.
Bayern 2, 1:1 der Talk und mein Gast ist heute Martin Aufmuth, der erste Gewinner unseres guten Beispiels, es war 2016, bald feiern wir die 10. Gewinnerin. Ja, Martin Aufmuth, Gründer des Vereins Ein-Dollar-Brille, von der war schon viel die Rede. Sie sind im Grunde Sozialunternehmer.
Sagen wir so, Gewinn machen wir nicht durch den Brillenverkauf, weil wir immer noch ein bisschen Geld auch drauflegen müssen. Die Leute zahlen meistens so 2 bis 3 Tageslöhne, vielleicht $4 oder so. Und uns kostet aber so eine Brille 10 bis 20 Euro oder Dollar, damit die wirklich bei den Menschen ankommt. Weil wir brauchen das Team, wir brauchen die Allradfahrzeuge, wir brauchen da unheimlich auch Infrastruktur in den Ländern, Qualitätskontrolle. Und die Differenz, die können wir nur durch Spendengelder decken. Und wir haben aber das Glück, dass wir jetzt letztes Jahr gut Spenden eingenommen haben. Das sind jetzt bei über 6 Millionen inzwischen. Aber von den Ländern her, die fragen immer, können wir noch mehr machen? Wir könnten, haben noch so viele Ideen, wir können noch so viele Leute versorgen. Das heißt also, da müssen wir einfach schauen, dass wir mithalten können mit dem, was unsere Projektländer so machen.
Ja, Sie haben es am Anfang gestreift. 960 Millionen Menschen auf Erden könnten eine Brille gut brauchen. Sie haben bald 1 Million ausgeliefert. Da bleibt ein ganz großer Rest. Aber Sie haben vermutlich auch in irgendeiner Form einen Preis bezahlt, oder? Als 5-köpfige Familie. Wenn ich sehe, das Reihenhaus war anfangs eine Art Warnlager. Gemeinsame Urlaube, im Grunde erstmal gecancelt.
Ja, also sagen wir mal so, die ersten Jahre der 1-Dollar-Brille, das war schon auch oft schwierig, weil ich hatte auch noch meinen Beruf als Lehrer so nebenher. Wenn ich dann heimgekommen bin, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und das waren dann oft dann auch wirklich 80 Stunden Wochen, die ich da gehabt habe. Und da ist natürlich für die Familie auch oft nicht so viel Zeit geblieben. Und
haben die es denn mitgetragen oder gab es auch Murren?
Ja, das war schon manchmal auch eine Diskussion, warum ich dann jetzt halt dann wieder keine Zeit habe am Wochenende oder so. Unser Kleiner, der war dann öfter mal auch bei unseren Veranstaltungen zu Biegetrainings, hat man, wo man auch mal Brillen biegen kann auf diesen Maschinen. Er hat dann selber auch eine kleine Biegemaschine gebaut tatsächlich und war da ganz, ganz Feuer und Flamme auch für das Projekt. Es hat schon auch was bewirkt zu Hause und irgendwann auch allein das Materiallager, wir hatten halt in der Waschküche und im Keller hat man diese ganzen Schrumpfschläuche und Draht und Gläser und so am Anfang liegen. Das größte Geschenk war dann für meine Frau, als dann von der Einrichtung in Treuchtlingen, dann, die dann unser Warenlager übernommen haben, dann LKW kam kurz vor Weihnachten, 7,5 Tonner und dann haben die alles mitgenommen und da war sie wirklich sehr glücklich, dass zumindest wieder mal ein bisschen Platz zu Hause war.
Da wird sie wahrscheinlich zwischendurch innerlich kurz geflucht haben über ihren Satz, dann tu doch was.
Ja, wenn sie gewusst hätte, was dieser Satz dann bedeutet, weiß es nicht, hätte sie es vielleicht nochmal anders überlegt.
Aber jetzt sind sie bald 20 Jahre oder länger beieinander, gell?
Ja, genau, wir sind jetzt dann 20 Jahre beieinander. Unser Kleinster, der ist 18.
Und der hat in der 12., das dürfen wir hier verraten, die Schule geschmissen. Mit einem ehemals Lehrerpapa. Gab es da lange Beratungen?
Lehrerpapa, Lehrermama, genau. Und er hat sich gründlich überlegt, er hat uns dann irgendwann gebeichtet, dass er jetzt einfach was Praktisches machen möchte und nicht mehr in die Schule gehen. Er hat noch 1,5 Jahre und die mittlere Reife hat er und möchte jetzt eine Ausbildung machen zum Zupfinstrumentebauer oder zum Schreiner. Das schaut er jetzt mal, was dann klappt.
Ihren Segen hat er?
Auf jeden Fall.
Sie haben die Lebensstelle aufgegeben, Beamter. Das wurde Ihnen ja 10 Jahre lang freigehalten. Wie ging es Ihnen an dem Tag, als es dann rum war, letztes Jahr, glaube ich?
Ja, ich war ja immer gern Lehrer. Also es ist ja nicht so, dass ich da geflüchtet wäre. Ne? Mir hat es wirklich Spaß gemacht, auch mit den Kindern und Jugendlichen. Also von daher war es schon auch ein bisschen schade, so für mich persönlich, dass ich es jetzt nicht mehr mache. Auf der anderen Seite dachte ich halt auch, die Ein-Dollar-Brille ist halt auch wichtig und ist vielleicht sogar noch wichtiger, ne, jetzt, dass ich das Projekt auch weiter betreue, als dann wieder als Lehrer zu arbeiten.
Kann man jetzt schon sagen, es ist Ihr Lebensthema?
Es ist sicherlich ein großes Lebensthema, ja. Es gäbe auch noch andere Themen, wo ich denke, da müsste man mehr machen. Also wir sind inzwischen alle vegan zu Hause. Unser Kleiner, der Yoshi, über den wir gerade gesprochen haben, der hat seiner Schwester letztes Jahr eine vegane Hochzeitstorte gebacken, 16 Kilo schwer, 3 verschiedene Geschmacksrichtungen. Also der ist da auch ganz in der Richtung engagiert. Und ich glaube, in die Richtung müsste man auch noch viel, viel mehr tun, also Richtung Tierschutz und vegetarische Lebensweise. Ich glaube, da könnten wir sehr, sehr viel auf der Welt verändern. Also für die Tiere, für die Umwelt. Es gibt eigentlich bloß Nachteile durch Fleischkonsum. Ja.
Ist in den letzten Tagen und Wochen wieder ganz schön runtergepurzelt, der Klimaschutz und die CO2-Maus von einst, von Ihnen. Sie haben allerdings jetzt auch sehr persönlich noch einiges zum Kümmern in nächster Nähe. Ihre beiden Eltern sind bei Ihnen jetzt im Raum Erlangen. Und das ist ja wirklich bitter. Also beide sind Ende 70 und der Papa ist ausgerechnet fast blind geworden und man hat es kommen sehen, nicht helfen können.
Ja, mein Vater, der hat eine Retinitis pigmentosa, heißt das. Das ist eine Gesichtsfeldeinengung. Da sieht man am Ende bloß noch wie so durch einen Tunnel. Also er könnte jetzt ihr eines Auge oder ihr anderes Auge sehen noch, so vom Gesichtsfeld her. Und wir waren jetzt erst am Freitag in der Uniklinik Würzburg, um ihn nochmal untersuchen zu lassen. Ja, und wir sind froh, dass er halt noch ein klitzekleines bisschen sieht, aber man kann da nichts dagegen tun, leider.
Und die Mama ist geistig ganz da, aber körperlich tut sie sich schwer.
Ja, meine beiden Eltern sind zum Glück geistig noch beide höchst flexibel und gut, und aber körperlich eben eingeschränkt. Und ja, ich habe sie dann nach Erlangen geholt, weil eben das Leben allein in Thalkirchdorf, wo ich herkomme, im Allgäu dann nicht mehr funktioniert hätte.
Bei Ihnen, es ist ja quasi ein gelebtes Beispiel dafür, jeder kann die Welt tatsächlich ein bisschen besser machen. Oder sind wir dann doch bei der alten Nummer der Tropfen und der heiße Fels?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder was ändern kann in der Welt. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen ihre Möglichkeiten sehr stark unterschätzen, die sie hätten. Ich meine, ich war damals ein Mathe-Physiklehrer, in keiner Weise bekannt. Dann hatte ich ein paar Aktionen, eben die CO2-Maus für Klimaschutz, vorher schon eine andere Aktion, dann die Ein-Dollar-Brille. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eine Idee verfolgt, eisern verfolgt und egal, was die anderen vielleicht manchmal sagen, dran festhält. Und dann wird man auch Menschen finden, die mitmachen. Und dann kann man echt auch was in der Welt verändern. Das können fast alle.
Und es bleibt dabei, Sie haben mal gesagt, als ich nichts gemacht habe, war mein innerer Frust größer.
Ja, ich dachte damals immer, ich müsste was tun. Und dann hat man immer so ein schlechtes Gewissen auch. Eigentlich müsste ich jetzt was machen. Aber sobald man dann mal den ersten Schritt geht, und ich glaube, das ist ja das Schwierigste, ja, ergibt sich ja vieles dann in Folge von selber. Und dann denkt man eigentlich nicht mehr dran, was müsste ich tun, sondern dann überlegt man mehr, was kann ich denn noch tun, um mein Ziel noch besser zu verfolgen. In dem Fall jetzt eben weltweit Menschen mit Brillen zu versorgen.
Und alle Gläser aus Ihrem Kasten, den Sie mitgebracht haben, die werden eines Tages in einer kleinen Federstahlbrille auf den Kontinenten für bessere Sicht sorgen, ne?
Ja, nicht bloß die Gläser hier in dem Kasten, das sind ungefähr 100 Stück. Wir haben ein Lager, das ist schon fast eine 500.000 Brillengläser. Und auch die werden wir alle an Menschen bringen und ja, die zu besserem Sehen verhelfen.
Das glaube ich wohl, so wie ich sie vor mir sehe. Ich bedanke mich vielmals.
Vielen Dank, Herr Johann.
Und in dem Sinn können wir quasi gemeinsam nochmal aufrufen an alle, jetzt bewerben mit Ihrem Beispiel für ein besseres Miteinander. Noch bis zum 17. März ist das möglich bei uns auf bayern2.de, finden Sie das Formular. Ja, dieses Gespräch gibt's in der ARD Audiothek zum Nachhören und dort finden Sie auch unseren BR24 Podcast Dreimal besser, wie Dinge in Zukunft besser laufen könnten.